Ja, heute ist der erste Advent. Wir haben das schon ganz oft gehört und heute beginnt der Countdown. Ich habe mal nachgeschaut, es sind noch genau 24 Tage, 5 Stunden und 13 Minuten, bis der Heiligabend-Gottesdienst beginnt. Ihr seid auch schon voll in der Vorbereitung. Und ja, die Adventszeit, wir haben das schon gehört, ja, ist eine Zeit des Wartens, ist eine Zeit der Vorbereitung, ist eine Zeit, wo wir uns auf etwas freuen, wo wir sagen, ah ja, da kommt was ganz Großes, eine Zeit, ja, die nach vorne schaut. Und wenn man so dabei ist, sich auf etwas vorzubereiten, vergeht die Zeit ja manchmal doch schneller, als man denkt. Ne, ich habe schon gesehen, ihr habt ganz viele tolle ja, Advents und Frühstücks und Feiern und so. Und ja, ihr kennt das vielleicht, also ich kenne das, die Adventszeit, die rast immer so dahin. Man ist von einer Aktion zur nächsten unterwegs und man freut sich. Und das ist total eine schöne Zeit. Ich hoffe, dass ihr die Adventszeit erlebt als eine Zeit, ja, wo ihr euch freuen könnt, wo ihr euch aber auch besinnen könnt, wo ihr auch mal zur Ruhe kommen könnt und ja, durchatmet. Weil, ja, wir haben das schon gehört, die Advent bedeutet kommen, bedeutet warten, bedeutet eine Zeit, wo man sich freut. Ich hoffe nicht, dass es dann am Ende das neue iPhone und der neue Laptop ist, auf den man sich freut, sondern wir freuen uns ja auf Jesus. Wir freuen uns, dass Gott selbst zu uns gekommen ist, dass wir zurückschauen und sagen können, ja, der Herr ist gekommen in Bethlehem, er wurde geboren im Stall und wie wir schon gehört haben, wir schauen aber auch nach vorne. Jesus hat gesagt, er kommt wieder und dass er mit uns zu einem Ziel kommen wird. Und das ist das Schöne auch in der Adventszeit, wir haben eine Perspektive, auf die wir uns berufen und wo wir wissen können, hey, es kann gerade noch so dunkel und so schlimm aussehen, hey, ich warte auf etwas, was richtig schön sein wird. Ich warte auf etwas, was noch nicht da ist. Ganz offensichtlich leben wir in einer Welt, die ja noch nicht fertig ist. Wo es noch viele Probleme, Krieg, Kampf, Hass und viele, viele Dinge gibt, wo wir stehen und sagen, boah, also das ist nicht gut. Und Gott sagt auch, das ist nicht gut, aber ich warte auf etwas, ich bereite mich auf etwas vor, ich begegne Jesus. Und viele Menschen in der Adventszeit sind ja auch eher offen für die Botschaft von Jesus. Ich weiß gar nicht, ich glaube so in der Adventszeit sind die Leute, die auch selten zum Gottesdienst kommen, eher bereit, mal etwas zu hören von Jesus, weil, ja, es ist ja Advent. Wir feiern ja Weihnachten und da hat man eine super Brücke, die man schlagen kann und sagen kann, hey, weißt du eigentlich, worum es an Weihnachten eigentlich geht? Es geht ja nicht um Geschenke, es geht ja um Jesus. Und vielleicht bist du auch heute Morgen hier, weil du schon, ja, vielleicht bist du gar nicht so oft im Gottesdienst, aber du gehst schon immer zum ersten Advent zum Gottesdienst. Und du bist heute hier und denkst dir so, ah, okay, das ist halt so Tradition. Erster Advent haben meine Eltern schon immer gemacht, ich war schon lange nicht mehr da und dann komme ich auch zum Gottesdienst. Vielleicht bist du aber auch heute hier und du, ja, kennst die Gemeinde hier gar nicht. Ich bin auch heute Gast und ja, ich mag dich auch von meiner Seite willkommen heißen. Wir wollen uns heute zusammen darauf konzentrieren, wer Jesus ist. Wir wollen uns darauf konzentrieren, ja, auf das, was wichtig ist, worum es an Weihnachten, worum es an Advent geht. Nämlich, dass wir auf eine Person schauen wollen, die zu uns kommen möchte. Und dazu wollen wir in das Wort Gottes schauen, weil Gott sein Wort offenbart hat und uns da begegnen möchte. Und ich möchte mit euch heute über einen Text sprechen, der steht in Lukas, im Lukas-Evangelium Kapitel 19. Vielleicht ein bisschen ungewöhnlicher Text für die Adventszeit, weil es geht nicht um die Krippe, es geht nicht um Maria oder Josef, sondern es geht um eine ganz andere Situation. Es geht daran, dass Jesus kommt. Er reitet auf einem Esel nach Jerusalem rein und er wird begrüßt. Und das ist eben auch das Thema des heutigen Gottesdienstes. Wie empfängst du den König? Was legst du Jesus zu Füßen? Wie empfängst du Jesus, wenn Jesus da ist? Und er ist hier. Durch seinen Geist ist er hier und er kommt leiblich wieder. Und wie empfängst du den König in deinem Leben? Ich möchte mit euch gerne diesen Text lesen in Lukas 19 und ja, liest doch einfach mit mir. Da heißt es, und als er dies gesagt hatte, zog er voran und ging hinauf nach Jerusalem. Und es geschah, als er sich Bethphage und Bethanien näherte, gegen den Berg hin, der Ölberg genannt wird, sandte er zwei von den Jüngern. Und er sprach, geht hin in das Dorf gegenüber, und wenn ihr hineinkommt, werdet ihr ein Fohlen darin angebunden finden, auf dem kein Mensch je gesessen hat. Bindet es los und führt es her. Und wenn jemand euch fragt, warum bindet ihr es los, sprecht so zu ihm, der Herr braucht es. Und die Abgesandten gingen hin und fanden es, wie er ihnen gesagt hatte. Als sie aber das Fohlen losbanden, sprachen dessen Herren zu ihnen: Warum bindet ihr das Fohlen los? Sie aber sprachen: Der Herr braucht es. Und sie führten es zu Jesus, und sie warfen ihre Kleider auf das Fohlen und setzten Jesus darauf. Während er aber hinzog, breiteten sie ihre Kleider aus auf den Weg. Und als er sich schon dem Abhang des Ölberges näherte, fing die ganze Menge der Jünger an, mit lauter Stimme freudig Gott zu loben über all die Wunderwerke, die sie gesehen hatten. Und sie sagten: Gepriesen sei der König, der da kommt, im Namen des Herrn, Friede im Himmel und Herrlichkeit in der Höhe. Und einige der Pharisäer aus der Volksmenge sprachen zu ihm: Lehrer, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen: Ich sage euch, wenn diese schweigen, so werden die Steine schreien. Jesus kommt nach Jerusalem und die Menge feiert ihn. Er zieht ein und sie fangen an, ihre Kleider auf den Boden zu legen vor diesen Esel, und sie werfen ihm sozusagen alles vor die Füße. Die einen reißen Palmzweige ab und legen sie hin, und sie legen ihm buchstäblich das, was sie haben, vor die Füße. Und ja, Jesus schreitet so herein. Sie wertschätzen ihn, sie jubeln, sie singen, sie freuen sich. Das war Palmsonntag. Leider wissen wir aber, dass auch Karfreitag kommt. Und auf einmal ist diese jubelnde Menge, die so total fröhlich und total glücklich Jesus in Jerusalem begegnet, auf einmal ganz anders. Sie rufen Hosianna, singen laut und schreien. Aber 5 Tage später wird genau derselbe Jesus, der so empfangen worden ist, nicht mehr so fröhlich begrüßt, sondern sie schreien nach seinem Kopf. Sie schreien: Kreuzige ihn. Wenn ich diese Texte lese, wenn ich das so mir bewusst mache, dann hoffe und bete ich, dass ich nicht so schnell meine Meinung ändere. Dass ich nicht an dem einen Tag singe: Ja, Herr Jesus, du bist mein Herr. Und 5 Tage später: Ja, also eigentlich bist du mir total egal. Und ich hasse dich. Und ich will dich gar nicht in meinem Leben. Wenn Jesus mir Dinge sagt, die ja mir vielleicht dann doch nicht mehr so gefallen, die anders sind, als ich gedacht habe, bin ich dann auch schnell dabei zu sagen: Ah ja, kreuzige ihn. Wenn es irgendwie in die falsche Richtung läuft, wo ich denke: Ah ja, jetzt ist mein Plan irgendwie gar nicht erfüllt worden und ich habe mir das alles ganz anders vorgestellt, bin ich dann auch so schnell von der Jesus ist mein Herr zu Jesus, hau ab, ich will dich gar nicht. Wie gesagt, ich hoffe, dass Gott mich davor bewahrt und dass Gott euch auch davor bewahrt, dass ihr so schnell eure Meinung ändert. Wenn man so diese Geschichte liest, so von Jesus, er war in Betphage und ging dann hinauf nach Jerusalem, kann man den Eindruck gewinnen, dass Jesus irgendwie mal sich gedacht hat: ich gehe jetzt einfach mal nach Jerusalem. Dass das irgendwie so zufällig war. Aber das stimmt nicht. Jesus hatte einen Plan. Er wollte nicht einfach mal in Jerusalem vorbeischauen und gucken, was der Tag so bringt und schauen, was passiert. Er wusste ganz genau, dass in Jerusalem, dass es dort sehr schwierig für ihn war. Er hatte schon Tage vorher versucht, seinen Jüngern begreiflich zu machen, ihnen zu sagen: Der Menschensohn wird sterben und er wird hingerichtet. Und sie haben das aber nie verstanden. Und Jesus wusste, in Jerusalem wird es gefährlich werden. Wenn wir diese Berichte von diesem glorreichen Einzug lesen, dann hören wir, dann bekommen wir den Eindruck, die Kreuzigung, die gibt es gar nicht. Also wie kann 5 Tage später nach so einem Einzug Jesus dann gekreuzigt werden? 5 Tage später, 5 Nächte später würde Jesus gefangen genommen werden im Garten Gethsemane. Er würde beten: Herr, bitte nimm diesen Kelch vorüber an mir. Er würde ausgepeitscht werden, er würde befragt werden. Das ist 5 Tage später. Jesus und seine Jünger waren sich bewusst darüber, dass Jerusalem ein gefährliches Pflaster war. Denn sie wussten, wie gefährlich das war. Denn wir lesen in Johannes 11, Vers 16 von einem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hat, kurz bevor er sich auf den Weg in den Norden macht. Hinauf nach Jerusalem. Im Norden, nach Süden macht. Nach Jerusalem. Bei diesem Gespräch geht es darum, dass Lazarus war schwer krank. Die Schwestern von Lazarus hatten jemanden geschickt zu Jesus und ihn gebeten: Komm doch bitte zu uns. Jesus hatte gesagt: Okay, ich warte noch. Und ein paar Tage später war Lazarus dann auch gestorben. Und dann lesen wir von einem Gespräch, das Jesus mit seinen Jüngern hat. im Johannesevangelium, Kapitel 11. Da heißt es, da sagte er ihnen offen, Lazarus ist tot, euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. Und dann gibt es eine ganz spezielle Antwort von Thomas, die auch irgendwie sehr merkwürdig ist. Weil Thomas sagt nicht, oh Herr, super, wir freuen uns mit dir nach Jerusalem zu gehen, wir freuen uns noch ein weiteres Wunder zu sehen. Oder der sagt auch nicht, Lazarus ist doch tot, kannst du vergessen, wenn er tot ist, dann ist doch eh schon alles vorbei. Sondern er sagt was ganz Besonderes. Er sagt dann, Thomas, auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. Lazarus ist tot und er sagt, hey, wenn wir jetzt nach Jerusalem gehen, dann werden wir mit ihm sterben. Ihnen war also völligst bewusst, Jerusalem war gefährlich. Wenn sie da runtergehen wieder, dann wird Jesus verhaftet werden, dann werden sie sterben, denn sie gehören zu Jesus. Dann werden sie getötet werden. Denn für die Pharisäer und Hohepriester war Jesus ein Rebell, einer, der den Frieden und die Sicherheit störte, der sie gefährdete. Sie waren sich sicher, wenn sie Jesus einfach so weitermachen lassen würden, dann Frieden miteinander. Es war so, dass ja dieser Frieden aber jetzt nicht so harmonisch war, sondern die Römer, sie schlugen einfach alles nieder, was irgendwie nach Rebellion roch. Und sie bekämpften das mit äußerster Härte. Die Pharisäer und Hohepriester, die wussten das ganz genau und sie wollten kein Blutbad. Und diese Haltung erkennen wir nämlich darin, dass die Führung von Jerusalem beschloss, nachdem Lazarus von den
Sorry. Ah ja, jetzt. Genau. Also sie versuchten, dem vorzubeugen. Sie wollten kein Blutbad in Jerusalem haben, die hohen Priester. Und so lesen wir dann nämlich auch in Johannes 11, da ließen die obersten Priester und Pharisäer den Hohen Rat einberufen, um die Lage zu erörtern. Was sollen wir tun, fragten sie einander. Dieser Mann tut viele Wunder. Wenn wir ihn gewähren lassen, wird das ganze Volk ihm folgen und dann wird die römische Armee kommen und unseren Tempel und auch unser Volk vernichten. Einer von ihnen, Kaiaphas, der in jenem Jahr Hohepriester war, sagte, begreift ihr denn nicht, versteht ihr nicht, dass es besser ist, wenn nur ein Mann anstelle des Volkes stirbt und so nicht das ganze Volk umkommt? Und dann lesen wir in Vers 57 in Kapitel 11, die obersten Priester und Pharisäer hatten mittlerweile öffentlich verkündigt, dass jeder, der Jesus sah, ihnen sofort Meldung machen müsse, damit sie ihn verhaften könnten. Das war die Situation in Jerusalem, als Jesus da hineinkam. Und der Hohepriester, der sagt, hey, es ist besser, wir bringen Jesus um, als wenn das ganze Volk stirbt. Wir lesen auch in dem Text, dass das, was der gesagt hatte, dieses, es ist besser, dass ein Mann stirbt für das Volk, als dass das ganze Volk stirbt, dass das eben eine Prophezeiung war von Gott selbst. Denn genau das war auch Gottes Idee. Genau das war auch die Idee von Jesus, dass nämlich einer stirbt für das ganze Volk und nicht, dass das ganze Volk stirbt. Die Intention der Pharisäer und Hohepriester war auf der einen Seite ja positiv. Sie wollten das Volk beschützen, denn sie sahen diese Gefahr der Römer. Weil sie sahen in Jesus, er ergibt sich als der Messias aus. Das Problem war aber das Volk, sie sahen in Jesus ja genau dasselbe. Der einzige Unterschied war nur, die Pharisäer und Hohepriester, sie dachten, Jesus, er ist nicht der Messias und er wird verlieren. Das Volk, das Jesus so begrüßte an Palmsonntag, sie dachten, hey, er ist der Messias, aber er wird gewinnen. Deshalb, sie sehen in ihm den politischen Führer, der kommen wird und die Römer vernichten wird. Und das Volk sah es ja auch in ihm. Deshalb rufen sie ja auch, gepriesen sei der König, der im Namen des Herrn kommt. Friede in der Höhe und Ehre im höchsten Himmel.
Das Volk, das wusste, was Jesus in den letzten Monaten getan hatte. Sie wussten auch, dass er Lazarus von den Toten auferweckt hatte. Sie wussten all diese Dinge und sie sahen in Jesus diesen versprochenen Messias, diesen versprochenen König der Juden, der prophezeit war, der kommen sollte. Und sie dachten, jetzt kommt Jesus und er besiegt die Römer. Er besiegt alles, was da ist, und Israel wird in einem super großen Friedensreich enden und allen wird es gut gehen. Weil das lasen sie auch eben in den alten Propheten, in der Bibel. Deshalb begrüßen sie ihn auch eben mit diesem Titel. Er ist der Sohn Davids. Wir lesen das in 2. Samuel Kapitel 7, Vers 10 bis 13, dass Gott das vorhergesagt hat, dass der Sohn Davids kommen wird. Da heißt es, meinem Volk Israel werde ich eine Heimat geben, einen sicheren Ort, an dem ihr nichts geschieht. Es wird sein Land sein, in dem feindliche Völker es nicht mehr unterdrücken dürfen, wie es bisher der Fall war. Seit der Zeit, in der ich Richter ernannte, die über meinem Volk herrschen sollten. Und ich will dich vor allen deinen Feinden beschützen. Und nun kündigt der Herr dir an, dass er dir ein Haus bauen wird. Denn wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für meinen Namen ein Haus bauen und ich werde seine Herrschaft für immer Bestand geben. Das hatte Gott selbst, König David, vorhergesagt. Ich werde deinen Sohn einsetzen und seine Herrschaft wird für immer Bestand haben. Deshalb freuen die sich auch so und sagen, hey, das ist der Sohn Davids. Das ist genau der, der kommen soll. Und wie gesagt, sie erwarten Jesus als Kriegsherrn. Als jemand, der jetzt eine riesige Schlacht schlägt und ja, die Römer alle vernichtet. Jesus hat das aber anders gemacht. Wir wissen das heute, für die Leute damals an Palmsonntag war das nicht so klar. Und an Karfreitag auch nicht. Für sie war auf einmal ihre ganze Welt zusammengebrochen. Und ja, nun ist die Frage, wie sah Jesus sich aber selbst? Jesus sah sich eben nicht als militärischen Führer. Der sah sich nicht als jemand, der jetzt kommt und Krieg führt gegen die Römer. Er sah sich als König, das sehen wir auch, als er nämlich herausgefordert wird und gesagt wird, hey, bring die Leute zum Schweigen, sagt er, hey, wenn die schweigen, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Er sagt, hey, ich bin genau dieser König. Ich bin genau dieser König, von dem im zweiten Buch Samuel beschrieben wird. Ich bin der verheißene König, aber ich bin anders, als ihr denkt. Jesus sagt ganz klar, ich bin das. Selbst wenn die jetzt aufhören, mich anzubeten, wenn sie sagen, ja, du bist gar nicht der Sohn Davids, dann werden die Steine anfangen zu schreien. Was für eine Ausdruck. Also ganz klar sagt Jesus, ich bin der König. Aber er ist halt total anders. Sein Motto, seine Königsherrschaft unterscheidet sich halt von allem, was wir halt kennen. Er ist halt, ja, ein Dienender, ein Liebender, ein sich selbst aufopfernder König, der auf einmal, ja, sich nicht hinstellt und sagt, okay, ich mache jetzt einen Schlachtplan, setze mich in meinen Bunker und warte darauf, dass meine Leute für mich den Sieg erringen. Er schickt keinen in den Krieg, sondern er sagt, hey, ich bin gekommen, um zu dienen. Wir lesen das in Markus 10, das Motto von Jesus, da sagt er, selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Jesus ist ein ganz anderer König. Jesus ist friedvoll, der ist sanftmütig, das ist ein demütiger König. Das ist jemand, der sagt, hey, ich bin gekommen, um zu dienen. Ich bin nicht gekommen, um zu herrschen, im Sinne, wie du dir das vorstellst. Ich bin gekommen, um zu dienen und mein Leben als Lösegeld zu geben für viele. Für die Sünde, für unsere, für deine und meine Schuld. Das sagt Jesus, dafür bin ich gekommen. Jesus wird beschrieben in Matthäus 21, da heißt es, sagt dem Volk Israel, seht, euer König kommt zu euch. Er ist sanftmütig und reitet auf einem Esel, ja, auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen eines Lasttieres. Das ist die Parallelstelle im Matthäus-Evangelium zu Palmsonntag. Dein König kommt und er ist demütig. Man könnte ja manchmal fragen, was hat Jesus eigentlich gemacht? Ne, was hat eigentlich Jesus geschaffen? Er wurde von seinen Anhängern so gefeiert, aber ja, er hat weder die Römer besiegt, noch hat er ja, Krieg oder Sklaverei aus der Welt vertrieben. Was ist eigentlich passiert? Was hat Jesus eigentlich gebracht? Und da ist der Punkt, wie wir auf Jesus schauen. Weil augenscheinlich, auf den ersten Blick vielleicht, denkt man, ah ja, Jesus hat ja eigentlich gar nichts geschaffen. Und da ist nur der Punkt, wie schaue ich da drauf und wie sehe ich das? Weil er hat in seiner Sanftmut und mit seiner Liebe und mit seiner Demut hat er diese Welt hier, in der wir leben, hat er mehr verändert als alle Kriege, alle Waffen und alle Atombomben zusammen. Denn er hat eben nicht ja, ein Volk umgebracht oder irgendwem vernichtet in dem Sinne, sondern er kommt, um dein und mein Herz zu verändern. Er kommt wegen unserer Schuld. Und mit seiner Liebe und mit seiner Sanftmut hat er ja mehr die Welt verändert als alles andere. Nehmen wir mal Sklaverei. Hat Jesus die Sklaverei abgeschafft? In der Antike gab es so viele Sklaven und Sklaverei ist ja wohl das Schlimmste, was es gibt. Hat Jesus gegen Sklaverei gekämpft? Lesen wir das im Wort Gottes? Auf den ersten Blick lesen wir nicht viel darüber. Aber auf den zweiten Blick lesen wir, dass durch das, was Jesus für jeden einzelnen Menschen getan hat, jedem einzelnen Menschen auf einmal einen Wert gegeben hat, der mehr ist als seine Leistung, als sein Status, als seine Kultur, als sein Geburtsland, als seine Überzeugung. Jeder Mensch ist so viel wert, dass Jesus für ihn stirbt. Und das sehen wir dann nachher auch, wenn die Gemeinde gegründet wird, dass auf einmal, egal welche Leute, kommen zusammen. Da ist weder Freier noch Sklave, weder Mann noch Frau, weder Heide noch Jude. Da ist es egal, woher du kommst, welchen sozialen Status du hast. Du bist ein Kind Gottes, wenn du zu Jesus gehörst. Du bist jemand, der Jesus, der Gott so viel wert war, dass er für dich gestorben ist. Und das ist etwas, was uns jedem Einzelnen einen Wert gibt, der wahnsinnig hoch ist. Dass Jesus sagt, hey, ich liebe dich so sehr, dass ich für dich mein Leben gebe. Ich bin gekommen, um für dich Lösegeld zu sein. Ich bin gekommen, um deinen Platz einzunehmen. Du hättest die gerechte Strafe verdient, dass du stirbst für all den Mist, für all das Falsche, für all das Böse, was du getan, gedacht, gefühlt, gesagt hast. Du hättest es verdient. Aber Jesus sagt, hey, ich nimm diese Strafe für dich und sterbe. Gottes Liebe ist seine größte Waffe. Und weil eben Gott auf diese Art und Weise kämpft, sehen wir das manchmal nicht. Manchmal kommt uns das so, ja, ich sag mal so schwach, so klein vor. Aber genau so ist es ja, was wir an Weihnachten feiern. Wie kommt Jesus in diese Welt? Als ein Baby, als ein Säugling. Schwächer und bedürftiger und hilfloser kann ein Mensch gar nicht mehr werden als kurz nach seiner Geburt. Ein Säugling kann gar nichts. Der kann weder reden, der kann sich weder was zu essen machen, der kann weder auf Toilette gehen, der kann nichts. Der muss versorgt werden. Und Jesus kommt so in dieser Demut zu uns und sagt, ich möchte bei euch sein. Und ich demütige mich dafür und will in eurer Nähe sein. Gerade das ist die Stärke Gottes. Und dafür brauchen wir aber geistliche Augen, um das zu sehen. Dafür brauchen wir einen Blick, dafür müssen wir Augen haben, dass wir merken, hey, das, was Gott da tut, das ist so mächtig, das ist so gewaltig, das ist so anbetungswürdig und das ist so groß, dass er so zu mir kommt in seiner Demut. Weil er kommt nicht als in seiner Herrlichkeit, in seiner Macht, in seiner Schöpferkraft, sondern er kommt ganz demütig hier auf diese Erde und zu uns und möchte uns begegnen, weil wir ihm so wichtig sind. Er will uns nicht zwingen. Er möchte unser Herz bewegen und er möchte, dass wir zu ihm kommen und verstehen, wie er ist. Und diese Botschaft, diese demütige, ruhige, kleine Botschaft, hat ja Auswirkungen auf die ganze Welt. Heute, wir feiern das Jahr 2025, jetzt bald dann 26, nach Christus. Die Römer gibt es nicht mehr. Und viele andere Nationen, die mal groß waren, die gibt es gar nicht mehr. Aber die Botschaft von Jesus, die ist immer noch lebendig und die ist immer noch da und Jesus ist da und wir warten auf sein Wiederkommen und die Gemeinde Gottes wird nicht zerstört werden. Wir beten für verfolgte Christen und wir wissen aber, Jesus ist stärker. Und das ist etwas, was wir wissen können. Diese doch so schwache, kleine Botschaft, dieses Gewand, in dem Gott da kommt, ist so viel mächtiger als alles andere. Und manche Leute werden darüber lachen, manche Leute werden es nicht verstehen. Aber genau das ist es, was wie Gott zu uns kommen möchte. Das Problem ist aber oft, dass wir ja, das nicht sehen. Das haben die Leute früher nicht gesehen und das sehen wir auch heute nicht. Und als Jesus an Palmsonntag in Jerusalem einritt, da lesen wir davon, als er sich jedoch Jerusalem näherte und Jesus die Stadt vor sich liegen sah, begann er zu weinen. Das ist eine ganz seltsame Situation. Die ganzen Leute freuen sich. Wir lesen davon, dass die Kinder rufen, Hosianna, der Sohn David. Sie legen ihre Sachen auf den Boden, reißen Palmzweige ab, sie freuen sich. Der König kommt, sie sind total glücklich, die singen. Und Jesus ist unterwegs zu dieser Stadt und er weint. Er weint. Eigentlich ein Tag, wo alle sich freuen und Jesus ist total traurig. Weil Jesus ganz genau weiß, hey, in 5 Tagen werden die mich kreuzigen. Die haben es eigentlich gar nicht richtig verstanden. Die wissen gar nicht, worum es geht. Es wird nicht funktionieren. Wir haben eben davon gelesen, dass ja die Hohepriester und die Pharisäer gesagt haben, wir werden diesen einen Mann töten und dann wird es kein Blutbad geben, dann wird der Tempel nicht zerstört, dann wird das Volk nicht zerstört. Das war ihr Ziel. Wir wissen aber heute auch, dass 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde. Das Volk Israel wurde ausgelöscht, die haben ihr Land verloren und alles. Und ich glaube, Jesus wusste das auch schon. Ich bin mir sicher, dass er das wusste. Und er sieht auf diese Stadt und er sieht ja diese Ambitionen, diese Gedanken der Pharisäer, der Schriftgelehrten, der Hohepriester. Und er sieht diese Leute, die freuen sich, die einen, die anderen hassen ihn. Und er weint einfach über sie und er sagt, hey, ich sehe einfach dieses Verblendetsein und es tut mir leid und ich weine. Und ich glaube, so stehen wir halt auch immer wieder vor derselben Entscheidung. Wir können halt sagen, okay, welchen Weg wählen wir? Wählen wir so unseren Weg, so im Sinne von Hass und Gewalt und ja, wir nehmen das jetzt in unsere eigene Hand und wir gehen unseren Weg und ich weiß, wo es lang geht und wir werden das jetzt mal regeln. Ist vielleicht nicht korrekt, jemanden umzubringen für das ganze Volk, aber wir machen das jetzt einfach, weil ist das Beste jetzt gerade? Das ist der Weg, ja, von uns Menschen. Oder gehen wir Gottes Weg? Gehen wir den Weg von Jesus und ja, nehmen uns zurück, gehen den Weg der Demut und des Glaubens und sagen, okay, Herr, du hast gesagt, wie du dir das vorstellst, wie wir miteinander umgehen sollen, dass wir vergeben sollen, dass wir sanftmütig sein sollen, dass wir demütig sein sollen. Gehe ich diesen Weg? Und so ist eben auch so, ja, das Thema der ganzen Predigt ist ja, was legst du Jesus vor die Füße? Die Adventszeit geht es ja darum, sich vorzubereiten und sich bewusst zu machen, ja, wer Jesus ist und auch darüber nachzudenken, ja, was mache ich in meinem Leben? Wie gehe ich mit Herausforderungen um? Mit der Gewalt und Hass und Mord? Oder gehe ich den Weg von Jesus, der demütig, sanftmütig, vergebend zu uns kommt und sagt, hey, ich möchte deinen Retter, ich möchte dir Liebe schenken, ich möchte Vergebung in diese Welt hineinbringen. Jesus kam das erste Mal als Diener. Er kam, um zu dienen. Er wird das zweite Mal, wird er kommen als Richter und er wird sagen, dann werde ich in meiner Herrlichkeit kommen und jedes Knie wird sich beugen. Das erkennen wir aber nur, wenn wir Augen des Glaubens haben. Wenn wir ein Herz haben, was Jesus annimmt und sagt, Herr, ich möchte dir nachfolgen. Und heute, wir als Gemeinde sind aufgerufen, wir sind nicht aufgerufen, so zu kommen, wie Jesus das zweite Mal kommt. Wir sind nicht aufgerufen, in Gewalt und Macht zu kommen, sondern wir sind aufgerufen, so wie Jesus das erste Mal gekommen ist, in Demut, in Sanftmut, in Liebe in dieser Welt zu sein. Und zu sagen, okay, ich werde meinem Herrn folgen und ich werde ja ihm nachgehen. Ich weiß nicht, an welchem Schritt du bist. Ihr seid in eurem Leben mit Jesus. Vielleicht ist es dran, euch taufen zu lassen. Vielleicht ist es der Weg zu sagen, ja, ich gehöre zu Jesus und ich will das ganz öffentlich bekennen. dass meine Nachbarn, meine Arbeitskollegen, meine Freunde, meine aus der Schule, meine Lehrer, dass sie mitbekommen, hey, ich gehöre zu Jesus und ich lasse mich jetzt taufen. Jesus hat gesagt, lass dich taufen, ich lass mich taufen. Vielleicht bist du aber auch schon längst getauft und ja, vielleicht ist es ein anderer Punkt in deinem Leben, wo du einfach sagst, okay, was lege ich meinem Herrn zu Füßen? Was gebe ich Jesus, dass er es gebrauchen kann? Vielleicht sind es deine Ressourcen, Zeit, Geld, Energie, Kraft, deine Gedanken. Was ist es, was du Jesus vor die Füße legst? Das ist so die Frage des heutigen Morgens, wenn wir in diesem Advent sind, um zu sagen, wie bereite ich mich darauf vor, dass mein König kommt? Wie bereite ich mich darauf vor, dass mein König, der sanftmütig und demütig ist, wie folge ich ihm nach? Wir werden immer wieder in Gottes Wort aufgefordert, Gottes Geist zu uns reden zu lassen, uns öffnen. Das machen wir, indem wir Gottes Wort lesen, indem wir die Bibel lesen, indem wir beten, indem wir mit Geschwistern sprechen und auch hören und fragen, Herr, was ist dein Weg? Was ist dein Wille für mein Leben? Wo möchtest du mich ansprechen? Wo sprichst du mich ganz persönlich an? Und was ist mein nächster Schritt? Was ist meine Herausforderung? Was soll ich jetzt gerade lernen? Soll ich lernen, wie ich mit Geld umgehe? Soll ich lernen, zu vergeben? Soll ich lernen, zu dienen? Wo soll ich dir nachfolgen? Was ist es, wo du mir etwas zeigen möchtest? Und genau darum geht es eigentlich, wenn wir als Christ diese Botschaft in diese Welt hinaustragen, dass wir sagen, hey, unser König kommt in Demut und er möchte zu dir kommen. An Weihnachten, ein Name Jesu ist es Emmanuel, Gott mit uns. Und wenn wir jetzt auch in dieser Adventszeit starten, ist es eine ganz große Möglichkeit, diesen Namen groß zu machen. Leuten eine Karte zu schicken oder sie einzuladen zum Gottesdienst oder ihnen einfach von Jesus zu erzählen, da wo man ist. Gott möchte eben mit seiner Liebe uns verändern und das ist das Ziel einfach dieser Adventszeit. Und das wünsche ich mir für mich und auch für euch, dass wir Jesus wirklich alles vor die Füße legen. Das ist so die Herausforderung in dieser Adventszeit. Ich will gleich mit euch beten und einfach dafür bitten, dass wir zusammen Jesus einfach alles vor die Füße legen in dieser Zeit. Dass wir uns nicht so sehr stressen lassen von all den Terminen, die da kommen, sondern dass wir wirklich sagen, Herr, was möchtest du? Was kann ich dir geben, um dich zu ehren? Du bist gekommen als sanftmütiger, demütiger König. Und wo kann ich dir ähnlicher werden? Wo kann ich Vater, ich möchte dir danken dafür, dass du deinen Sohn Jesus Christus in diese Welt gesandt hast. Dass du ihn gesandt hast als demütigen, liebenden König. Und Herr Jesus, wir wollen dich bitten, Herr, dass du uns begegnest, Herr. Dass wir durch diese Schwachheit hindurchsehen, dass wir deine Herrlichkeit sehen und dass wir erkennen, was du alles für uns aufgegeben hast, aus Liebe. Und was du uns für einen Wert gibst, dass du uns deine Freunde nennst. Dass wir Kinder Gottes heißen dürfen, dass wir ewiges Leben haben, dass wir den Geist Gottes haben, dass wir ausgestattet sind mit deinem Geist und dass du in uns wohnst. Herr Vater, ich möchte dir danken, Herr, dass du uns so sehr liebst, Herr. Und bitte, Herr, zeig uns immer wieder neu und veränder du unser Herz, wo wir vielleicht Dinge in unserem Leben haben, die dich nicht anbeten, die wir nicht vor dich hingelegt haben, die zwischen dir und zwischen uns stehen. Und lass sie uns immer wieder auch vor dich bringen. Lass uns da um Vergebung bitten und lass uns da umkehren. Dass wir dich in unserem Leben wirklich ganz nach oben stellen, ganz an erster Stelle, dass du der König bist. Und dass du der König bist, so wie du bist und nicht so, wie wir uns den vorstellen. Dass ich mich von dir prägen lasse und dass ich nicht versuche, dich in meine Gedanken reinzupressen. Veränder du mich, offenbar du dich uns, Herr. Darum bitten wir. Und wir wollen dich anbeten, Herr, in Gnade und in Wahrheit. Bitte offenbar du dich.